Ich glaube, das Anliegen des Herrn in diesen Tagen ist nicht die Bedeutung dieser 7 Sendschreiben. Wir haben diese Verse sehr oft gelesen. Aber was der Heilige Geist uns zeigen möchte, ist, wie wir dieses Wort anwenden in unserer Situation, in unserem Leben. Wir reden nicht nur über die geschichtliche Entwicklung. Die ganze Geschichte mit Kaiser Konstantin und wie die Gemeinde und die Welt geheiratet haben, das kennen wir alles. Das haben wir schon oft gelehrt vor vielen Jahren. Wir haben heute eine Situation, in der die Gemeinden viele Kompromisse mit der Welt machen. Und die Haltung in vielen Gemeinden ist, wenn es nicht so schlecht ist, lass es uns machen. Aber das Wort sagt, ein wenig Sauerteig ist okay. Ist nur ein bisschen, was ist daran falsch? Ja, jetzt mag es noch ein wenig sein, aber wenn du am nächsten Morgen aufwachst, ist der Sauerteig schon gewachsen. Und es wächst sehr schnell. Ich bin zwar kein Bäcker. Elisabeth ist eine Bäckerin hier. Wie schnell wächst der Sauerteig? Ziemlich schnell. Und musst du sehr viel Sauerteig reintun? Nur ein wenig. Sehr wenig. Und ehe du dich versiehst, ist der ganze Teig durchsäuert. Und er hat uns schon davor gewarnt. Er hat uns schon gewarnt vor dieser Frau, Matthäus 13. Denkt nicht, dass nur Brüder gefährlich sein können. Nein, auch Frauen. Diese Frau in Matthäus 13 nahm etwas Sauerteig und verbarg sie in 3 Maß feinem Mehl. Das feine Mehl steht für das reine Wort Gottes, voller Leben. So nahrhaft. Das macht dich gesund. Aber jetzt kommt diese Frau und mischt diesen Sauerteig bei. Das bedeutet, sie hat es in einer sehr verborgenen Weise getan, sodass es niemand gemerkt hat. Wenn du nicht hingeschaut hast, hast du nicht gemerkt, wie sie den Sauerteig verborgen hat. Und sie musste gar nicht viel machen, denn der Sauerteig tut sein Werk. Und mit der Zeit wird dieses bisschen wachsen. Wieder. Paulus hat in Galater gesagt, ich bin gekreuzigt. Ich wurde der Welt gekreuzigt. Bist du tot für die Welt? Und ist die Welt tot für dich? Kann ein toter Mensch noch die Welt lieben? Nein, du kannst, wenn du gestorben bist, nicht mehr die Welt lieben. Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus ist sehr praktisch. Du kannst es auf die Welt anwenden. So, und Galater 2 sagte Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. So, was passiert, wenn du mit Christus gekreuzigt bist? Dann bist du tot für dein Selbst. Das ist die einzige Lösung in Bezug auf die Welt. Wenn du immer noch sehr aktiv bist in deinem Fleisch und noch nicht tot bist, dann wird die Welt dich irgendwann kriegen. Und deshalb ist dieses Wort von Paulus im Galaterbrief sehr praktisch. Es ist keine Lehre, dass du mit Christus gekreuzigt bist. Er sagt nicht ich, sondern Christus. Und er sagt sogar, die aber Christi Jesu sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Das ist die einzige Lösung. Ich kenne keine andere Lösung. Und dann sagt Paulus noch im Galaterbrief: Niemand mache mir Mühe. Ich wurde der Welt gekreuzigt und die Welt wurde mir gekreuzigt. Wir haben nichts miteinander zu tun. Wir haben nichts gemeinsam. Das ist also die Gemeinde in Pergamon gewesen. Aber eine Sache, die ich noch in Kürze und sehr einfach herausbringen möchte. Als der Herr, unser großer himmlischer Hohepriester, an Ephesus gesprochen hat, was hat er ihnen gesagt, was passiert, wenn sie nicht Buße tun? Er hat gesagt, ich werde den Leuchter von seinem Ort wegstoßen. Gilt das nur für Ephesus? Er hat es ja nicht zu Pergamon gesagt. Muss er das nochmal sagen? Er hat es schon mal zu Ephesus gesagt. Und die Gemeinde in Ephesus hat einfach hat nur in Anführungsstrichen die erste Liebe verlassen. Aber Pergamon ist noch viel schlimmer. Warum hat der Herr nicht nochmal gesagt, wenn ihr nicht Buße tut, tue ich den Leuchter weg? Muss er das nochmal sagen? Warum betone ich das? Weil manche Leute sagen, ja, die Gemeinde in Pergamon ist zwar schrecklich, aber der Herr nennt sie immer noch, bezeichnet sie noch als Leuchter. Sardes ist immer noch tot, aber immer noch ein Leuchter. Das sagen manche Leute. Wenn der Herr schon die Gemeinde in Ephesus gewarnt hat, dass er den Leuchter wegstoßen wird, dann gilt das sicherlich auch für die anderen. Und die anderen sind ja noch schlimmer, die meisten von ihnen. Ich habe Leute gehört, die gesagt haben, sobald du die Gemeinde bist, ein Ort, eine Gemeinde, bist du für immer die Gemeinde. Wo steht das geschrieben? Offenbarung 31, Vers 1, was es nicht gibt. Du fügst dem Wort Gottes hinzu. Aber ich habe das wirklich gehört. Und ich habe diesem Bruder gesagt, dass es geschrieben steht, ich werde den Leuchter wegstoßen. Aber sie haben das nicht geglaubt. Sie hielten daran fest, wir sind die Gemeinde. Wirklich? Frag mal den Herrn, was sagt dieser himmlische hohe Priester dazu, der mitten unter den goldenen Leuchtern wandelt? Die Menschen glauben nicht, dass der Leuchter entfernt werden kann. Was machst du, wenn diese Lampen schon kaputt sind? Entfernst du sie oder lässt du sie noch da zur Darstellung? Du entfernst sie. Du wirfst sie sogar in den Müll. Also müssen wir alle aufpassen. Und heute möchte ich noch ein bisschen mitteilen über Thyatira. Eine Sache, die wir auch sehen müssen, ist, dass es alles mit Ephesus angefangen hat. Sobald du die erste Liebe verlassen hast, dann wirst du schrittweise nach unten gehen. Immer weiter nach unten. In seiner Weisheit hat der Herr die sieben Gemeinden in so einer Reihenfolge angeordnet, dass ein Schritt dem anderen folgt. Wenn du nach unten gehen möchtest, musst du eine Stufe nach der anderen nehmen. Es ist keine Rutsche. Die Kinder lieben es, hochzugehen und schnell runterzurutschen. Aber der Satan ist nicht so dumm. Wenn du so schnell nach unten gehst, wirst du merken, dass was nicht stimmt. Aber wenn du nur langsam runtergehst, dann wirst du es nicht merken. Aber das ist die Erfahrung. Sobald dein Herz und deine Beziehung zum Herrn nicht mehr richtig sind, dann ist das ein Zeichen, dass du nicht mehr aufwärts gehst, sondern abwärts, sogar rückwärts und abwärts. Also pass auf. Es passiert nicht auf einmal. Und es passiert nicht über Nacht, dass du den Herrn nicht mehr liebst, mit der besten Liebe. Aber der Feind wird langsam und schrittweise arbeiten. Ich habe das gesehen. Manche Leute sind sehr schnell weggegangen. Bei manchen dauerte es 20 Jahre. Und bei manchen hat es 45, 50 Jahre gedauert. Und sie denken immer noch, dass sie in Ordnung sind. Das zeigt uns, dass wir vorsichtig sein müssen. Der Herr hat seine Jünger gewarnt, wachet und betet, seid wachsam. Petrus sagt auch, dass der Teufel umhergeht und sucht, wenn er verschlingen kann. So, was kommt nach Pergamon? Thyatira. Kein Bruder möchte über Thyatira reden. Niemand möchte darüber reden. Ich auch nicht. Thyatira ist die Vollendung des Niedergangs der Gemeinde. Du kannst nicht wie Pergamon bleiben, du wirst am Ende bei Thyatira landen. In Thyatira ist nicht mehr Bileam oder Balak, sondern eine schreckliche Frau, Isebel. Eine Frau, die sich selbst eine Prophetin nannte. Was sagte Paulus? Sagte Paulus, okay, jeder kann sprechen? Nein, er hat gesagt, er hat nicht einer Frau verboten zu sprechen, sondern zu lehren. Wenn du lehrst, dann bist du ein Professor. Jemand mit Autorität. Schau das Christentum heute an. Man hat so viele weibliche Pastoren. Denkst du, dass Paulus gegen Frauen ist oder gegen Schwestern? Nein, sicherlich nicht. Es hat nichts damit zu tun. Schwestern sind sehr kostbar für den Herrn. Was wäre die Gemeinde ohne Schwestern? Als der Herr auf dieser Erde war, schau nicht nur auf die 12 Apostel, da waren so viele treue Schwestern. Und am Kreuz sind alle Brüder weggelaufen, aber die Schwestern waren da. Sie haben doch nicht gelehrt. Aber sie liebten wirklich den Herrn. Sehr kostbar. Nein, die Gemeinden brauchen die Schwestern, aber nicht um zu lehren. Denn Lehren hat mit Autorität zu tun. Und Gott hat seine Ordnung. Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern Gott der Ordnung. Deshalb schrieb Paulus im ersten Korintherbrief, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Wenn du es umdrehst, dann hast du das gleiche Problem wie im Garten Eden. Erinnerst du dich an den Garten Eden? Wer war das Haupt? Der Lehre nach war es Adam. Aber leider wurde es umgedreht. Ich werde nicht im Detail dort hineingehen, aber eine Sache, die ihr sehen müsst, ist, dass es eine göttliche Ordnung gibt. Der Mann ist das Haupt der Frau. Aber denke nicht, dass du als Bruder jetzt das Haupt bist, denn Christus ist das Haupt jedes Mannes. Und wenn du Christus fragst, wer ist das Haupt, dann wird Christus sagen, nein, der Vater. Gott ist das Haupt von Christus. Das ist die göttliche Ordnung. Und der Feind versucht, diese Ordnung loszuwerden. Denn wenn es keine Ordnung mehr gibt, dann gibt es Unordnung. Und dann kommt Verwirrung und am Ende Zerstörung. Und so zerstört der Feind die Gemeinde. Und wenn die Ältesten denken, sie können die Autorität Christi ersetzen, das ist auch Verwirrung. Wer kann Christus als das Haupt ersetzen? Ich habe gehört, wie Leute sagen, ich bin verantwortlich für die Gemeinde. Meine Güte, wo steht das geschrieben? Und wo ist Christus? In 1. Korinther 15, wenn der Herr das Reich empfängt, sagt er, ja, es ist meins. Nein, er gibt das Reich, er begibt das Reich dem Vater. Ist das nicht wunderschön? Aber Satan möchte Gott sein. Und er rebelliert gegen das Haupt sein Gottes. Er rebelliert. Und wenn das passiert, ob es Nikolaiten sind oder Bileam, am Ende Isabel, dann ist das die letzte Stufe. Das wird die Gemeinde Gottes zerstören. Es wird kein Leuchter mehr geben. Etwas Schreckliches wird den Leuchter ersetzen. Schrecklich. Ich möchte diesen Namen gar nicht mal aussprechen. Es ist einfach eine schreckliche Sache. Der Herr sagt über Thyatira sogar, die Tiefen Satans sind dort. Da wir haben euch einmal die Audienzhalle des sogenannten, ja, Papstes Vatikan gezeigt. Diese Audienzhalle wurde absichtlich in der Form einer Schlange gebaut. Äußerlich und innerlich. Sie schämen sich nicht mal, es so zu tun. Sie verstecken es nicht mal. Wenn Leute äußerlich diese Audienzhalle anschauen, ich habe es den Geschwistern in Feigen mal gezeigt, und alle waren schockiert, besonders die, die vorher katholisch waren. Was, die Audienzhalle des Papstes ist wie eine Schlange? Und innen sieht es auch aus wie eine Schlange, wie das Maul einer Schlange. Und alle sitzen dort und hören. Also wer spricht dort wirklich? Es ist die Schlange. Aber was ist mit uns, die wir heute reden? Du und ich. Denkst du, ich rede gerne? Nein. Wir möchten, dass der Herr redet. Wir sind nur das Sprachrohr. Der Herr nutzt hier auch nur Johannes, den Apostel, zu uns zu sprechen. Aber eigentlich ist es das direkte Sprechen des lebendigen dreieinigen Gottes. Wie kostbar. Wie kostbar ist es? Möchtest du sein Sprechen nicht hören? War sein Sprechen nur süße Worte? Nein, deswegen möchte ja niemand über Thyatira reden. Isabel. Sie ist die Hauptperson hier. Ihr müsst mal 1. und 2. Könige lesen, zu sehen, wer sie ist. Gott hat niemals eine Königin gesalbt, sondern immer nur einen König. Und König Ahab zu seiner Zeit war die Nation Israel schon gefallen, hat schon Götzen angebetet. Also wenn Ahab, als Ahab an die Macht kam, dann hat er eine schreckliche Königin geheiratet, namens Isabel. Das Wort Isabel, der Wurzel von diesem Namen, ist Sabel in Hebräisch. Dünger. Wieso geht nicht dorthin zu dieser Frau, ihr geht zu einem Misthaufen. Deshalb war das Ende Isabels wie Misthaufen. Zweite Könige. Sie wurde aus dem Fenster geworfen von den Dienern. Und am Ende haben die Hunde sie aufgefressen. Möchtest du gerne Mist essen? Aber was machen die Hunde? Du hast doch einen Hund, oder? Und niemand hat sie mehr erkannt. Und am Ende sah es nur noch aus wie ein Misthaufen. Du kannst nicht mehr erkennen, wer sie ist. Kot sogar. Also Isabel kannst du vergessen. Sie hat so viele Probleme hineingebracht. Lass uns mal kurz zur Tür, Türau, gehen hier. Es ist gut genug, es zu lesen. Vers 20, Vers 20, Offenbarung 2, Vers 20. Aber ich habe gegen dich, dass du die Frau Isabel duldest, die sich eine Prophetin nennt. Und meine Sklaven lehrt und verführt. Sie lehrt nicht nur, sie verführt. Also, liebe Geschwister, heute brauchen wir die Salbung, um uns zu lehren, was gut und was böse ist, was richtig und falsch ist. Und so sind die Priester. Buch Hesekiel heißt es, die Priester sollen unterscheiden und das Volk lehren, was heilig und gewöhnlich ist. Und gewöhnlich heißt, es ist vielleicht gut und okay, aber es ist nicht heilig. Heilig, Heiligkeit ist die Natur Gottes. Eine Sache mag gut sein, aber vielleicht nicht heilig. Äußerlich mag es gut aussehen, aber es ist unheilig. Deshalb hat Petrus nochmal gesagt, für die Priesterschaft gilt die Anweisung, seid heilig, denn ich bin heilig. Es ist keine Bitte. Es ist ein Gebot. Und Gott sagt, denn ich bin heilig. Wenn du Gott dienen möchtest, lerne zuerst einmal heilig zu sein. Nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Und wenn du innerlich heilig bist, dann wird das auch durch dein Äußeres zum Ausdruck kommen, durch deinen Wandel, durch deinen täglichen Wandel. Even sogar wie du dich kleidest. Paulus sagt, halte dich fern von jeder Gestalt des Bösen. Denk nicht, dein Erscheinungsbild, dein Äußeres bedeutet nichts. So, das äußere Erscheinungsbild zeigt schon etwas. Wir sind natürlich nicht wie Gott, der das Herz prüft. Aber andererseits, was im Herzen drin ist, kommt auch raus. Der Herr sagt, womit dein Herz gefüllt ist, das wird drin bleiben. Nein, es wird früher oder später rauskommen. Also was immer dein innerer Zustand ist, wirst du nicht zu lange verstecken können. Es wird herauskommen. Und deshalb müssen wir innerlich gereinigt werden. Und das ist, was der Herr gesagt hat. Der Herr hat den Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt, ihr Heuchler, ihr kümmert euch nur um das Äußere, nicht um das Innere. Reinigt erst das Innere, aber vernachlässige auch nicht das Äußere. Denn wir bringen Christus zum Ausdruck. Aber es muss von innen kommen. Sonst sind wir Heuchler. Möchtest du ein Heuchler sein? Dann kannst du nach Hollywood gehen und kriegst vielleicht einen guten Job dort, wenn du ein Heuchler bist. Also das Innere und das Äußere ist wichtig. Aber diese Frau hier ist eine Hure, so wie in Offenbarung 17. Aber sie nannte sich eine Prophetin. Ist ein Prophet etwas Gutes oder Schlechtes? Sie ist eine Prophetin, weiblicher Prophet. Es gibt viele davon heute. Aber schon allein deshalb, weil sie eine Frau ist und sich Prophetin nennt, sollte man geistlich gesehen schon vorsichtig sein. Sie nannte sich selbst eine Prophetin. Dulde diese Frau Isabel nicht, wenn du in Zion bist und wenn wir die Priesterschaft ausüben wollen. Es gibt keine große himmlische Hohepriesterin. Meine Sklaven zu verführen, steht hier. Das bedeutet, viele sind in diese Falle hineingetreten. Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das wurde zuallererst von Bileam praktiziert. Sie haben ihn bezahlt, um gegen Gottes Volk weiß zu sagen. Würdest du das tun? Haben wir das angenommen? Zuerst nicht, aber dann beim zweiten Mal. Und er wusste schon, dass er das nicht tun sollte. So, und selbst als er dann geweissagt hat, kam nur Gutes aus seinem Mund. Also hat der Balak einen schrecklichen Rat gegeben, nämlich Unzucht. Er hat Unzucht eingeführt. Nicht nur geistliche Unzucht, sondern in dieser Welt heute ist alles voller Unzucht. Sogar Menschenhandel, Pädophilie. Es gibt eine Person, Jeffrey Epstein, in den USA. Viele Menschen in hoher Position, alle involviert. Deshalb müssen wir Gläubige uns wirklich fernhalten von Unzucht und Unmoral. Es ist keine kleine Sache. Deshalb hat der Herr sehr klar gewarnt. Wir sollen keinen Ehebruch und Unzucht treiben. Paulus hat sehr deutlich gesagt, jeder, der das tut, kann das Reich Gottes nicht erben. Möchtest du das Reich Gottes erben? Dann tu nicht, was die Welt heute tut. Aber es gibt auch eine geistliche. Wenn du zum Beispiel etwas dem Wort Gottes hinzufügst, dann ist es Unzucht. Weil wenn du zu Maria betest statt zu Jesus oder zum heiligen Petrus, oder zum Santa Claus. Ja, ich gebe das nur als Beispiel für geistliche Unzucht. Es gibt heute so viel geistliche Unzucht. Götzendienst. Deshalb hat Gott sein Volk als Hure bezeichnet. Weil sie angefangen haben, Götzen anzubeten. Wir gehören Gott. Wie viele Ehemänner hat man? Deshalb ist Ehebruch und Unzucht in der Bibel sehr ernsthaft. So, als die heilige und königliche Priesterschaft müssen wir hier sehr vorsichtig, sehr klar sein. Und lies mal in Hesekiel die Anweisungen für die Priester. Sie können nicht irgendjemand heiraten. Sie können keine langen Haare haben, auch keine geschorenen Haare. Wie ein Affe. Aber das Haar muss ordentlich geschnitten sein. Wenn du lange Haare hast, dann bedeutet das geistlich, dass du mit allem einverstanden bist. Was immer die Leute sagen, du bist einverstanden. Und wenn du geschorenes Haupt hast, ich meine jetzt nicht die glatzköpfig sind, das ist natürlich, da kann man nichts dafür. Aber ich meine die, wie die Mönche, die geschoren sind. Das bedeutet, du hast keine Bedeckung. Und du nimmst nichts an. Und du bist rebellisch. Nein, beides ist nicht gut. Was immer gut, heilig und göttlich ist, das akzeptieren wir. Aber wir akzeptieren nicht alles. Heute scheint es so, dass die Christen alles akzeptieren. Also denk nicht, dass du als Priester tun kannst, was du willst. Wir haben doch. Wie ist es mit dem priesterlichen Kleid? Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Es ist einfach. Welches Kleid trug der Herr in Offenbarung 1? Weiß? Weißes Kleid? Mit einem Ledergürtel? Nein, goldener Gürtel. Das zeigt, er ist ein Priester, ein großer, hoher Priester. Du kannst nicht ins Allerheiligste rein, ohne ein heiliges Kleid zu tragen. Deshalb heißt es in Hesekiel, Kapitel 40, müssen die Priester heilige Kleider tragen. Amen. Und ein Priester kann nicht irgendjemand heiraten. Ja, lest es euch selber durch. Es gibt viele Voraussetzungen, aber wenn ihr es nicht lest, dann wisst ihr es nicht. Und Paulus hat das Gleiche gesagt: Komm nicht unter ein ungleiches Joch mit den Ungläubigen. Komm nicht unter ein gleiches Joch. Ja. Du kannst nicht pflügen. Kann sich eine Kuh und ein Esel oder ein Affen oder ein Truthahn zusammentun. Kannst sie nicht zusammenjochen. Das ist unmöglich. Denn sie passen nicht zusammen. Aber viele Christen kümmert das heute nicht. Sie kümmern sich nicht darum. Aber wenn du ein Priester bist, dann ist es nicht erlaubt, dass du irgendjemanden heiratest. Es tut mir leid, es steht geschrieben, ich kann das nicht ändern. Du magst es nicht mögen, Aber es steht geschrieben. Und der Priester muss das Volk lehren, was heilig ist. Fürchte dich nicht davor, aber tu es in Liebe, wenn du jemanden korrigierst. Was heilig ist und was gewöhnlich ist. Was richtig und was falsch ist. Was himmlisch und irdisch ist. Wir müssen das alle lernen. Deshalb ist der Leuchter so wunderbar. Gott ist kein Gott der Vermischung. Als er in 1. Mose 1 geschaffen hat, war er sehr klar, jedes nach seiner Art. Und der Feind versucht das jetzt, der Teufel versucht das zu ändern. Ein Junge kann ein Mädchen werden. Ein Mädchen kann ein Junge werden. Und sehr bald weiß ich nicht, was noch alles kommen wird. Dann bist du weder dies noch das. Verwirrung. Schrecklich und böse. Deshalb müssen wir alle aufwachen. Meine Sklaven lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Der Name Isabel, wenn man in ein Wörterbuch guckt, in ein Lexikon, hat eine andere Bedeutung. Muss es kurz nachschauen. Ja, der Name Isabel bedeutet laut Lexikon. Keusch oder jungfräulich, aber sie ist alles nur das nicht. Und heute denken die Leute auch, die katholische Kirche ist so heilig, aber sie ist so unheilig. Also denke nicht, dass die Kultur heutzutage normal ist. Und du denkst ja, jeder macht das ja und deswegen ist es okay. Nein, der Herr warnt uns. Und ich muss euch auch warnen und mich selbst auch warnen. Als ich vor vielen Jahren in Deutschland war, gab es eine Gruppe in Süddeutschland. An der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Und diese christliche Gruppe, angeführt von einer Frau, sie hatte einen Traum und hat sie hatte einen Traum und sie nannte sich Prophetin und sie sagte plötzlich jedem: Nein, nicht der ist dein Ehemann, sondern der ist dein Ehemann. Und mein Ehemann ist nicht meiner, sondern er. Und dann haben sie alle sich geschieden und wieder verheiratet in der Gruppe miteinander unter Christen. Es ist schlimmer als irgendeine Gesellschaft, von der ich je gehört habe in dieser Welt. glaube, sowas hast du noch nie gesehen, oder? Und jemand behauptete, er hat die Offenbarung empfangen, dass seine Frau gar nicht seine Frau ist, sondern die andere Schwester. Deswegen wartete er darauf, dass seine Frau sterben sollte. Die arme Ehefrau. Was würdest du denken, wenn dein Ehemann so denkt? Was würdest du machen, wenn du die Ehefrau wärst? Du wüsstest nicht, was du tun sollst. Ja. Oh Herr. Ich habe viele dieser Fälle gesehen. Schreckliche Fälle. Und das sind Christen. Sogar in der sogenannten Gemeinde. Und dann sagt er hier, siehe, ich werfe sie aufs Krankenbett. Das bedeutet, sie sind geistlich krank. Das ist kein gutes Wort. Bist du geistlich gesund oder bist du geistlich krank? Möchtest du krank sein? Wir müssen alle geistlich gesund sein. Ich möchte nicht geistlich krank sein. So steht es hier geschrieben. Ich versuche nicht, es zu verwässern. Und die mit ihr Ehebruch treiben, in große Trübsal. Ja, das Wort Ehebruch ist hier so oft erwähnt. Unzucht ist so oft erwähnt. Und die mit ihr Ehebruch treiben, in große Trübsal. Wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und dann heißt es sogar, und ihre Kinder will ich zu Tode schlagen. Und die Kinder von Isabel und Ahab wurden wirklich alle getötet in der Geschichte. Und was kam nach der Gemeinde in Thyatira? Eine lebendige Gemeinde? Was tust du mit jemand, der tot ist? Wie Lazarus? Du erweckst ihn wieder? Das habe ich mal gehört. Von jemand, der eine Botschaft gegeben hat. Er sagte, es ist okay, tot zu sein, denn der Herr hat sieben Geister und macht dich wieder lebendig. Das habe ich aber noch nie gesehen, dass das so gekommen ist. So, die Leute interpretieren die Bibel so, wie es ihnen gefällt und wie es ihnen missfällt. Und dann sagte der Bruder, ja, ist okay, du kannst ab und zu mal tot sein, weil der Herr sagt, ich war tot und bin lebendig. Also mach dir keine Sorgen. Wenn du mal tot bist, dann bist du tot. Es ist eine tote Gemeinde. Und alle, Vers 23, und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Toten auferweckt. Nein. Es kommt darauf an, wer es hier liest. Dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, inneren Teile, und ich werde jedem von euch nach euren Werken geben. Das ist sehr ernsthaft. Deshalb mag niemand über diese Gemeinde in Thyatira reden. Ich bin der Buhmann. Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, so viele diese Lehre nicht haben, diese verführerische Lehre, die Lehre Isabels ist gemeint, die nicht, wie sie sagen, die Tiefen Satans erkannt haben. Wow, die Tiefen oder Geheimnisse Satans. Paulus redet in 1. Korinther 2, die Tiefen Geheimnisse Gottes. Aber dort in Thyatira hast du die Tiefen Satans. Das sind dort viele Geheimnisse verborgen. Und sie wollen nicht, dass du es herausfindest. Dann sagt der Herr diesen Übrigen, es sind definitiv nicht viele. Ich kenne nicht viele, die dort sind und nicht diese Lehre haben. Der Herr sagt ihnen, ich lege keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest. Haltet die Wahrheit im Wort Gottes fest. Lass es nicht los. Sei nicht verführt. Sei nicht irregeführt. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Vollmacht geben über die Nation. Lobt den Herrn, es ist wunderbar. Warum gibt der Herr der Gemeinde in Thyatira diese Verheißung? Willst du der Gemeinde in Thyatira diese wunderbare Verheißung geben? Du bist nicht Gott. Kann euch keine Antwort geben. Vielleicht ist die Verheißung so wunderbar, weil es so schwierig ist, aus dieser Falle von Thyatira rauszukommen. Aber diese Verheißung gilt nicht nur für die Gemeinde in Thyatira, sondern für alle Gemeinden. Denn der Herr sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Alle diese Verheißungen an die Überwinder gelten für alle, die überwinden in allen Gemeinden. Ja, und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie Töpfergefäße zerschlagen werden. Wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Lobt den Herrn. Das redet von der Entrückung. Direkt vor dem Sonnenaufgang kannst du den Morgenstern sehen. Wenn du den Sonnenaufgang siehst, gibt es keinen Morgenstern mehr. Dann ist es zu spät. Weil du noch im Bett warst. Aber wenn du den Morgenstern siehst, lob den Herrn, dann bist du wach. Niemand, der noch schläft, kann den Morgenstern sehen. Also bist du geistlich wach oder schläfst du geistlich? Die Zeit ist um. Ich hoffe, dass wir alle den Morgenstern empfangen. Aber ihr könnt sehen, wie stark die Gemeinden gefallen sind. Und heute im Christentum denkt nicht, dass es gut ist. Die Riesengemeinden, die es gibt, so viele verschiedene Gemeinden. Es wird alles bloßgestellt, was es wirklich ist. Ja. Gnade sei mit uns allen. Es tut mir leid, ich wollte nicht so lange reden. Verzeiht mir.